Jetzt geht's besser. Gut. Ich freue mich, dass ich auch wieder hier sein kann und freue mich über die Gemeinde und die Zusammenarbeit. Mir ist es wichtig in der Region hier, dass wir auch zusammen beten und auch beten für unsere Verantwortlichen, hinter ihnen stehen, die auch oft in Anfechtung stehen, Pastoren, die Burnout erleben, Leute, die einfach in christlichen Aktivismus verfallen. Und da haben wir auch so ein Markgräfler Land Gebetsnetzwerk, dass wir einfach auch die Gebetskreise der verschiedenen Gemeinden besuchen. Unser Sohn Tobi, der war ja vor kurzem noch hier und hat den biblischen Unterricht mitgemacht. Du hast es gerade erwähnt. Und jetzt wurde er letzten Monat getauft. Wir haben uns regelmäßig eben an die Mappacher Gemeinde angeschlossen, privat, damit wir einfach ein bisschen auch privat und dienstlich noch unterscheiden können und nicht immer im Druck und Stress sind, sodass wir regelmäßig nach Mappach gehen. Und dort wurde unser Tobi im Pool des Pfarrhauses getauft. Das war ein ganzes Erlebnis für das Dorf. Und da sind wir dankbar, dass unsere Kinder sich so weiterentwickeln. Wir wollen jetzt auf das Wort Gottes hören. Gott hört unsere Worte, wollen wir auch auf seine hören. Ich lese nochmal Römer 12, Vers 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns führst und trägst und zu uns sprichst. Öffne unsere Herzen, unseren Verstand, vor allem unser ganzes Leben, dass es berührt wird von dir, geführt wird von dir, in deinem Namen. Amen. Ich habe das mal überschrieben mit lebendiger Gottesdienst. Wohlgefälliger Gottesdienst, vernünftiger Gottesdienst wird es auch übersetzt. Der wahre Gottesdienst steht hier. Lebendiger Gottesdienst. Und festgestellt, es ist ein Widerspruch. Teilweise. In Berlin wurde vor kurzem eine Kirche geschlossen und keiner hat es gemerkt. Die 5 Leute, die da zum Gottesdienst noch gingen, 2 sind ins Seniorenheim gegangen, 2 konnten gar nicht mehr kommen und die 1, 2 dann noch, die sind in eine andere Gemeinde gegangen. In Mannheim steht eine Kirche zum Verkauf oder zum Umnutzung im kulturellen Bereich. Wo ist da ein lebendiger Gottesdienst? Gottesdienst ist doch was Langweiliges. Da geht man nicht hin. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Kirchen werden geschlossen, leider. Was hält uns? Lebendiger Gottesdienst. Ich denke, es ist alltagstauglich. Und das kommt hier bei dem Text. Es ist gut, dass ihr es gelesen habt. Römer 12, Vers 1 und 2 kann man nicht oft genug lesen. Sollte man auswendig lernen. Und schnell kommen wir als Gemeinde in ein eigenes Handeln hinein und bluten aus und brennen aus und machen uns gegenseitig starke Erwartungen und kommen nicht weiter und sagen, ach, ich lasse es doch lieber. Ich komme da nicht mit, ich verstehe das nicht. Die Erwartungen sind so groß, ich kann mich da eh nicht dran orientieren. Lebendiger Gottesdienst. Wie ist der Weg dazu? Das Erste, was ich hier sehe, ist ein schweres Wort. Das Erste, die Grundlage, Gottes Barmherzigkeit. Davon habt ihr auch gesungen. Gottes Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Im Deutschen ist es ein B, ein Arm und ein Herz. Barmherzig B, ein Arm und Herz. Gott hat ein Herz für die Armen. Gott hat ein Herz für die Armen. Er hat ein Herz für uns? Sind wir arm? Sind wir reich? Wie kommen wir uns selbst vor? Gott hat ein Herz für die Armen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, die Kranken zu heilen, die Verlorenen zu retten. Und nicht, die sich selber gut vorkommen und gerecht sind und die alles denken, sie müssen alles selber machen. Ich habe ein Herz für die, die sich nach Hilfe sehnen, die Veränderung möchten, die meine Kraft brauchen. Ein Herz für die, die bereit sind, sich zu öffnen für mich. Und nicht die denken, ich mache alles jetzt aus eigener Kraft oder ich muss gut sein, weil ich hier in der Gemeinde bin oder ich muss gut sein, weil ich hier Christ bin. Ich muss ein gutes Vorbild sein. Ich war vor kurzem im Gottesdienst und alle haben genickt. Ja, wir müssen die Liebe austeilen und wir müssen die Liebe weitergeben und wir müssen Vorbild sein. Ja, natürlich, es gibt auch schwierige Situationen. Und manchmal machen Christen auch was Falsches. Einer fährt betrunken über die rote Ampel und der andere missbraucht die Kinder. Aber andere machen ja auch Fehler. Wir müssen einfach Vorbild sein, dann sind wir gute Christen. Sag ich, wo kommt denn deine Kraft her? Wo kommt sie denn her? Natürlich leben wir von der Vergebung, aber wo kommt deine Kraft her? Barmherzigkeit Gottes. Er erbarmt sich unser. Im Griechischen heißt es das Wort Euktirmon und im Hebräischen Rechamim. Und im Hebräischen hat es etwas zu tun mit dem Mutterleib. Gott schließt uns ein und nimmt uns ein, nicht nur an seinen Tisch, sondern in sein Leben, in seinen Leib. Er schließt uns in seiner Barmherzigkeit ein, in seinen Leib. Wir sind geborgen bei ihm. Wir sind bei ihm. Er ist zu uns wie ein Vater und eine Mutter. Ich hatte einen Kollegen in der Nähe von Zeitz und er hat eine Geschichte geschrieben, die dann auch veröffentlicht worden ist. Spricht der eine Zwilling zum anderen. Und du, ich freue mich, wenn wir die Mutti sehen. Wieso, welche Mutti? Ja, wenn wir geboren werden, da werden wir in ihren Armen liegen. Ja, wie, glaubst du an ein Leben nach der Geburt? Ja, hörst du nicht ihren Herzschlag? Ja, das ist irgendwelche komischen Geräusche. Ja, nee, wenn wir geboren werden, dann ist es aus, dann ist es vorbei. Aber wir werden doch von ihr ernährt. Wir sind nah bei ihr. Und hörst du nicht die Stimme des Vaters? Ach, du fantasierst. Ich habe noch nie einen Vater gesehen. Hast du ihn schon mal gesehen? Ja, nee, aber ich weiß, es gibt ihn. Ich freue mich, unsere Mutter zu sehen, unseren Vater zu sehen. Wir sehen Gott noch nicht und trotzdem leben wir von ihm. Wir sind angebunden an ihn. Lasst euch anbinden an ihn, die Lebensader von ihm Kraft holen. Er hat uns gemacht, er hat uns ins Paradies gesetzt, in die Gemeinschaft mit ihm. Und es war eine Freundschaft zwischen Adam und Gott, zwischen Eva und Gott. Sie sind spazieren gegangen und Adam und Eva haben ihr Leid geklagt und ihre Schwierigkeit und Freude geteilt mit Gott. Und sie haben zusammen ein Glas Wein getrunken und haben vielleicht ihre Füße in den See hängen lassen. Und sie haben es genossen zusammen. Aber natürlich, stellt euch vor, dieser übermächtige Gott, der Schöpfer und dann der Mensch. Es ist ja kein richtiges Verhältnis. Wie soll das werden? Und dann sagt Gott, natürlich macht ihr das, was ich sage, weil ihr seid ja abhängig von mir. Ihr lebt von mir, ihr lebt mit mir. Und wenn ihr es nicht tut, dann merkt ihr, das passt nicht zusammen. Aber ich will euch als Partner haben, ich will euch als gleichberechtigte Partner haben. Ihr sollt auf meiner Ebene sein. Und was heißt es, auf einer Ebene sein? Ich habe die Freiheit, diese Beziehung zu leben oder zu kündigen. Und dann sagt Gott, hier ist der Baum der Erkenntnis. Wenn ihr davon esst, ist es vorbei. Ihr habt die Freiheit. Und Adam und Eva sind gegangen, haben ihren eigenen Weg entschieden zu gehen, haben ihren eigenen Weg gemacht, sind nach draußen gegangen. Und Gott hat es zugelassen, aus lauter Liebe und Barmherzigkeit. Hat er die Schmerzen auf sich genommen und hat den Menschen zugelassen, zugestanden, dass er geht. Sich trennt von dieser Lebensader. Sich trennt von seiner Freundschaft. sich trennen von seiner Beziehung. Und warum hat er es zugelassen? Ich denke, eins der größten Motive ist, um uns seine Liebe zu zeigen und uns in Freiheit zu begegnen. Uns als Partner, dass wir als Partner ihm begegnen können. Seine Liebe zu zeigen heißt ja nicht nur zu sagen, ich mag dich, und so wie mein Sven immer wieder fragt, Papi, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Genau, das ist ja schon auch eine gewisse Vergewisserung, aber letztlich braucht diese Liebe ja auch ein Stück weit Tiefe, wo ich merke, das stimmt. Da ist was dahinter. Es drückt sich aus in etwas. Ich schenke dem anderen etwas. Ich gebe ihm etwas von mir. Ich schenke ihm Zeit, Zuwendung, mein Ohr, mein Herz, meine Kraft. Ich helfe ihm bei schwierigen Situationen. Oh, das war jetzt schön. Danke, dass du mein Fahrrad repariert hast. Das ist Liebe, die etwas von sich abgibt. Und Gott sagt, ich gebe alles. Ich möchte euch zeigen, dass ich euch wirklich bedingungslos liebe, bis ans Ende, bis zum ewigen Tod. Ich liebe euch bis zum Tod am Kreuz. Ich bleibe bei euch. Ich gehöre zu euch. Ihr gehört zu mir. Und nichts und niemand darf diese Liebe überwinden. Ich beweise es euch, wenn ihr geht, ich beweise es euch und sterbe für euch am Kreuz. Er lässt uns die Freiheit, um uns zurückzuholen. Und wer jetzt diese Einladung Gottes noch nicht angenommen hat, den lade ich ein, sie jetzt einzunehmen. Zu sagen, ja, bei dir möchte ich angebunden sein, an diese wunderbare Lebensader, an diese Nabelschnur. Durch ein Gebet oder nachher kann er gern zu einem Seelsorger hier kommen oder zu mir. Wir können gern zusammen beten und die Fragen und Probleme vor Gott ausbreiten und sagen, hier bin ich. Ich möchte zurück zu dir. Anschluss an Gott, an den Mutterleib Gottes. Mit der Nabelschnur. Und ich stelle mir da diese Nabelschnur mehrfarbig vor, wie so ein dickes Kabel, das angeschlossen, an dem ich angeschlossen bin. Weiß. Die Farbe weiß für Vergebung. Gott macht mich neu. Gott sagt, ich vergebe dir. Ich lasse dich nicht los. Die Schuld ist vergeben. Das, was schwarz ist und was rot ist, was falsch war in deinem Leben, es ist ausradiert. Es gilt nicht mehr. Du hast eine Zukunft, die dir niemand nehmen kann. Und eine Vergangenheit, die ausradiert ist, wenn sie falsch war. Du bist weiß. Ich gebe dir die Farbe weiß, die Vergebung. Ich gebe dir die Farbe rot, der Liebe, der Zuwendung, der Freundschaft. Ich höre auf dich. Ich höre deine Worte, dein Herzschlag. Die Farbe blau, der Annahme, der Wertschätzung. Du bist geadelt. Ich mache dich zu meinem Kind. Du gehörst in mein Reich. Du hast Anteil an meiner Ewigkeit. Du bist nicht nur reich, du bist multireich. Oder wie heißen diese Milliardäre, diese, wo man so denkt, die hätten so viel und trotzdem sind sie so arm. Du hast alles, was du brauchst fürs Leben und für die Ewigkeit. Ich gebe dir Anteil an dieser Ewigkeit. Ich gebe dir Anteil an dem Adel, den ich habe, als Schöpfer zu sein. Ein Recht über die Schöpfung zu herrschen. Herrsche mit meinem Sohn. Und grün. Ich gebe dir grün. Ein Leben. Ein Leben ohne Ende. Ein Leben mit wunderbarem Ziel. Ein Leben, das den Tod überwunden hat. Lasst uns angeschlossen sein an diese Nabelschnur Gottes. Das zweite ist hier, der lebendige Gottesdienst ist ein zielgerichteter Gottesdienst. Wenn wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott herauskommen, drin leben, drin stehen, davon zehren, uns gegenseitig auch begegnen und sagen, ja, ich weiß, du lebst von dieser Kraft, dann können wir Gottes Willen tun. Wir wollen prüfen, was Gottes Wille ist. Wir wollen uns ausrichten. Wir wollen zielorientiert leben. Und was ist Gottes Ziel? Es ist Gottes Wille, dass Verlorene gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Außenstehende gewinnen, Nichtchristen einladen. Das will Gott von uns. Dass wir diese Lebensader, von der wir leben, anderen bekannt machen. Dass wir von der Kraft, die wir da bekommen, anderen weitergeben und ihnen ermöglichen, sich da auch anzuschließen. Das sei euer vernünftiger, wohlgefälliger, wahrer Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Bringt euer Leben als Opfer. Es geht hier nicht mehr um Blut und Tod allein. Das hat Jesus für uns getan, ein für alle Mal. Ein lebendiges Opfer, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges Opfer darbringt. Nicht tot, sondern von ihm unterstützt. Ein heiliges Opfer. Ein Opfer, das nicht mir dient, sondern das Gottes Heiligkeit dient, das seinem Ziel ausgerichtet ist, das an seiner Sache ausgerichtet ist. Nicht ein finanzielles Opfer, sondern ein heiliges Opfer, das nicht an Finanzen ausgerichtet ist, sondern an dem Reich Gottes ausgerichtet ist. Und ein Gott wohlgefälliges Opfer, ein Opfer, an dem Gott Freude hat, an dem ich meinem Freund Freude geben kann. Was gefällt dir? Was ich dir tun kann? Woran hast du Freude? Wo kann ich dir ein Gegengeschenk machen? Jesus, wie kann ich dir eine Freude machen? Ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und da, mit diesem Opfer, ist Jesus uns ein Vorbild. Wenn er sagt, ein Weizenkorn, das nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es ist schon ein Stück weit Sterben loslassen, wenn wir nicht selber mehr im Mittelpunkt stehen. Unsere Anerkennung, unsere Wertschätzung von anderen Menschen, sondern dass wir ihm wertschätzen, ihn anerkennen. Und dann Beziehungen leben in der Gemeinde und in der Welt. Und wie das dann geht, schreibt Paulus in den nächsten Versen, ab Vers 4, ab Vers 5, wie er sich das vorstellt, wie Gemeinde untereinander leben kann. Im Gottesdienst sich zu treffen, heißt sich im Namen Jesu zu treffen, im Namen Gottes zu treffen. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was heißt es, im Namen Jesu zusammen sein? Jesus heißt Retter. Hebräisch, Joshua, das ist das gleiche Wort, der Retter. Das heißt, wir sind hier im Namen Gottes zusammen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, im Namen des Sohnes, dessen Name Jesus ist. Dessen Name der Retter ist. Wir sind im Namen des Retters zusammen. Und wenn wir im Namen des Retters zusammen sind, dann haben wir auch den Auftrag des Retters. Dann haben wir auch den Dienst des Retters. Das heißt, dass Menschen gerettet werden. Der lebendige Gottesdienst, der sich nach außen auswirkt und Menschen rettet. Wir bekommen den Heiligen Geist. Für was bekommen wir den Heiligen Geist? Damit wir uns wohlfühlen? Damit wir uns besser verstehen? Nee, das Erste, was in Apostelgeschichte beim Pfingsten geschah, war, die Jünger haben den Heiligen Geist bekommen und tatsächlich das Erste, was nach der Ausgießung des Heiligen Geistes dann war, dass der Heilige Geist sie motiviert hat, und sie begannen zu reden. Apostelgeschichte 1. Und sie begannen zu reden. Sie sprachen davon, was Gott in ihrem Leben getan hat. Sie sprachen davon, von der Kraft Gottes, was er umgesetzt hat in ihrem Leben. Sie sprachen davon, wie sie aus der Liebe, der Annahme, der Vergebung leben. Und wie nichts und niemand sie davon abhalten kann, zu Gott zu gehören. So ist die Gabe auch des Heiligen Geistes ist zweckbestimmt. Die Bewegung, die Mission. ist das Ziel der Gabe des Heiligen Geistes. Weitersagen, verkündigen, evangelisieren an den Hecken und Zäunen, wie Jesus es vorgemacht hat. Und wenn wir vom Jans-Team an den Hecken und Zäunen stehen, zum Beispiel mit unseren Infoständen oder mit dem Buscafé oder bei anderen Gelegenheiten, vor kurzem war ich mit 80 Afrikanern in Fulda, das ist schon eine herrliche Sache. Und dann kommen Menschen und klagen ihr Leid. Sagen, ich habe die Nase voll. Ich kann nicht mehr. So viel Schwierigkeiten, so viel Not. Und wer hilft denn noch? Niemand hilft mehr. Wo soll das alles denn hinführen? Und wir können den Menschen ins Evangelium bringen und sagen, es gibt einer, der die Not überwunden hat. Möchtest du auch mit ihm leben? Und wir können für die Menschen beten. Menschen werden frei von Schuld und von Lasten. Zielorientiert leben. Und wir selbst bekommen Freude dadurch, dass andere Gottes Kraft erleben. Und dann sagt Jesus, geht und verkündigt, zum Beispiel bei dem Praktikum im Lukas 10, betet für die Arbeiter, für neue Mitarbeiter, und er macht die Jünger frei vom Erfolgsdenken. Er berichtet nicht davon und sagt, ja, und wenn ihr dann losgeht, dann werden sich bestimmt 10 und 100 sich umkehren und zu mir kommen. Nee, er sagt, wenn ihr losgeht, da werdet ihr wie Schafe unter die Wölfe gesendet werden. Und ihr werdet über Skorpione gehen. Und ihr werdet angefeindet werden. Keine Sorge. Lasst euch von keinem Misserfolg beirren, das gehört dazu. Denkt doch nicht, dass ihr das selber machen könnt. Macht euch doch keine Erfolgsliste. Die Ernte ist groß. Ich, sagt Jesus, ich bin der, der Menschen zur Umkehr führt. Freut euch ihr, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Dass ihr angeschlossen seid an diese Lebensader Gottes. Alles andere, das ist meine Sache. Ihr habt nur den Auftrag zu gehen und davon zu sprechen und es weiterzusagen. Die Ernte ist groß. Und dann sagt Paulus, klar, das wollen wir machen, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, wollen wir auch Menschen gewinnen suchen. Wollen wir Menschen für ihn gewinnen. Weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, weil wir wissen, wir haben einen Auftrag, den er uns gegeben hat. Deshalb wollen wir auch gehen. Oder dann im 2. Korinther 5, wir rufen, wir fordern euch auf, wir fordern euch heraus. Lasst euch verändern, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja? Es ist nicht nur jetzt ein vorsichtiges Gespräch, sondern es ist eine richtige Herausforderung. Hier hast du schon mal Gedanken gemacht, ob du nicht bei Gott die Hilfe kriegen kannst, die du suchst. Und du kriegst sie. Deshalb hat der Apostel apostolische Gemeinden gegründet. Und deshalb ist jede Gemeinde eine apostolische Gemeinde. Und eine apostolische Gemeinde heißt missionarische Gemeinde. Das ist das gleiche Wort. Das eine ist griechisch, das andere Latein. Apostellein, Apostel sein, apostolisch sein heißt gesendet sein, missionarisch sein heißt gesendet sein. Alle Dienste der Gemeinde, alle Dienste der Gemeinde sind deshalb von daher zu verstehen, dass wir eine gesendete Gemeinde sind. Ob ich einen Raum hier putze, ob ich Kinderstunde mache, ob ich koche oder die Steaks nachher grille, es sind Einladeaktionen für Menschen, die noch nicht angeschlossen sind an der Lebensader Gottes. Und diese Dienste, alle Dienste sind zu verstehen von diesem Auftrag her, vom Sendungsauftrag her. Als apostolische, als missionarische Gemeinde. Und deshalb gibt's sogar in manchen Kirchen den Begriff, dass der Gottesdienst eine Missionsveranstaltung ist. Die Messe ist genau dieses Wort. Messe heißt lateinisch Missa, Mission. Das hier ist Missionsveranstaltung. Es ist Vorbereitung auf den Abschluss. Dieses Wort Messe hat seinen Namen vom Ende des Gottesdienstes. Wenn der Segen empfangen wird, geht hin im Segen des Herrn. Von diesem Teil des Gottesdienstes hat der Begriff Messe seinen Namen. Geht hin im Frieden, im Segen des Herrn. Geht hin in die Welt und sagt es weiter, was ich euch gegeben habe. Was ich euch gegeben habe, nicht was mir Menschen uns selber geben. Was ich euch gegeben habe, dass ihr davon lebt. Und dass andere davon leben können. Lebendiger Gottesdienst. Kraft, um weiterzugehen. Und das Dritte, was ich hier entdecke, lasst dich umgestalten. Lasst dich umgestalten. Es ist ein lebenslanger Prozess. Es ist nicht nur einmal mit der Umkehr, mit der ersten oder mit der einmaligen, oder als Kind oder als Jugendlicher oder vor 20 Jahren. Es ist ein lebenslanger Prozess. Lasst dich umgestalten von Gott. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben, sondern der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Der dritte Punkt, lasst dich umgestalten. Und das ist das Schöne. Das Evangelium ist nicht nur für Menschen, die am Anfang des Glaubens stehen. Und dann müssen wir uns richtig verhalten, dann müssen wir richtige Christen sein. Und dann müssen wir ja gehorsam sein und alles so richtig machen und aus eigener Kraft leben. Nee, das Evangelium gilt auch für heute, für dich und für mich, die wir ein paar Jahre im Glauben stehen. Das Evangelium gilt für dich und für mich, die wir ein paar Jahre im Glauben stehen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, dass Jesus alles für uns getan hat. Es gilt für dich und für mich. Das steht hier, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das steht im Griechischen Schemata. Lasst euch nicht in die Schemata der Menschen einpressen. Macht doch nicht alles gleich. Ihr müsst keine Kopien sein. Im Zeitalter des Computers, da ist ja alles gleich. Und der Massenproduktion, da ist eins wie das andere. Nee, lasst euch nicht in dieses Schemen dieser Welt einpressen. Ihr seid individuell, ihr seid alles einzelne Freunde von mir. Jeder individuell geliebt, jeder ist anders. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Beziehung mit mir. Jeder hat sein Leid, seine Freude. Jeder hat sein eigenes Erlebnis. Ich gehe mit jedem einen einzelnen Weg. Lasst euch nicht in irgendein Schema dieser Welt pressen, seid keine Kopien. Dann bleibt Originale, werdet Originale. Dein Weg ist dein Weg mit mir. Dein Weg ist der richtige Weg mit mir. Seid dankbar für diesen Weg. Ob er schwierig ist oder freudvoll. Ich bin bei dir. Es ist dein Weg mit mir. Und ich freue mich über jeden Tag mit dir. Es ist dein Weg. Seid keine Kopien, sondern lasst euch umgestalten. Metamorphose. Finde ich ein schönes Wort. Kann ich wenigstens gut aussprechen. Metamorphose, lasst euch verändern. Lasst euch von der Raupe zum Schmetterling verändern. Das ist eine Metamorphose. Lasst euch umgestalten. Seid individuell. Dann seid ihr orientiert an meinem Wort. Dann seid ihr orientiert am Reich Gottes. Dann sind wir ganz individuell Freunde. Was ist der Maßstab des Lebens als Christen für dich und für mich? An was sollen wir uns orientieren? Nicht die Kopie vom anderen Menschen, vom anderen Christen, sondern Römer 12, Vers 3. Es ist der Glaube, dein Glaube, den ich dir gegeben habe. Der Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Ein Geschenk Gottes ein Geschenk Gottes aus der Ewigkeit für dich, um dein Leben daran zu messen. Und kein anderer darf dich daran messen. Du brauchst dich nicht im Spiegel und im Geschenk Gottes von anderen messen. Mess dich an deinem Spiegel, den Gott dir gibt. Mess dich an deinem Glauben, den Gott dir gibt. Und genieße es, mit ihm zu leben. Freu dich daran und lass dich daran orientieren und ausrichten und neu ausrichten. Aber es ist dein Weg mit ihm. Und nicht der unseres Mitchristen. Das ist Heiligung. Und das ist Heilung. umgestalten lassen durch Gott nach dem Maßstab, den er jedem Einzelnen von uns gegeben hat. Und dann fängt er an und sagt, ändert euren Sinn. Was prägt und was leitet uns? Es sind die Schemata dieser Welt. Die Bilder, die Berichte, die Maßstäbe, das Geld, die Farben, die Bilder, das Internet. Die Maßstäbe dieser Welt sollen nicht mehr länger unseren Sinn ausrichten, sondern lasst euch leiten und beginnt umzudenken. Beginnt umzudenken. Dieses Umdenken beginnt mit der Stille. Prüft. Lass dich heilen. Lebe aus der Vergebung. Lass dich ändern. Lebe aus der Stille. Sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Dafür brauche ich Stille. Zweisamkeit mit dem Vater, dass er mir sagt, um was es geht. Dass ich sein Wort nehme, sein Spiegel mir vorlege und schaue, was willst du aus mir machen? Was hast du mit mir vor? Was willst du denn alles aus mir machen? Wunderbar. Kann ich den nächsten Schritt gehen? In welche Richtung soll ich den nächsten Schritt gehen? Fang du bei mir an und gestalte mich neu. Das wirkt sich körperlich aus. Das wirkt sich zuerst im Denken aus. Ich bin ein wertvolles Kind Gottes. Und niemand und nichts darf mich davon losreißen. Keine Beurteilung von irgendeinem Menschen. Ich bin abhängig allein von der Beurteilung Gottes. Und ich lebe von dieser vierfachen Ader, die mir jeden Tag Kraft gibt. Das ist der Anfang unserer Veränderung. Und die geht lebenslang. Und dann werden wir Menschen, die nicht dem Burnout in Gefahr stehen, ausgeliefert zu sein, die in unserer, die in Unvollkommenheit leben können und damit zurechtkommen, Freude haben. Und die einfach soziales Leben stärken können, was wir oft so nötig haben in unserem Land. Dass wir gar nicht mehr gelernt haben, dem anderen zu begegnen, weil wir Angst haben voreinander und lieber dem anderen was vormachen, wie gut wir sind, statt dass wir einfach sagen, wie wir sind. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott ist da. Er gibt uns den Stand, der ewig hält. Und dann leben wir Euareston, Gott wohlgefällig. Dann leben wir so, dass es Gott Freude macht, weil wir Originale sind. Und dann leben wir super spannend in seinem Plan. Und es wird super zufrieden für ihn und für uns. Dann wird sich der Glaube nicht im Denken erschöpfen, in der Umorientierung, sondern in der konkreten Tat. Darüber freue ich mich, dass wir gemeinsam Wege gehen können, die Gott uns erschließt. Das erste ist, aus der Barmherzigkeit leben. Das zweite, zu gehen und diese Barmherzigkeit bekannt zu machen. Und das dritte ist, täglich neu diese Barmherzigkeit in Anspruch zu nehmen und mich verändern zu lassen. Amen.